Deutschlandfunk. Der Tag.
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad.
Der WDR gerät gerade ziemlich unter Druck, und zwar wegen dieses Liedes hier. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Das war gedacht als eine Parodie auf den vermeintlichen Generationenkonflikt in der Klimadebatte. Im WDR, da ist diese Satire in der letzten Woche gelaufen. Aber nicht alle verstehen diesen Spaß. Der Shitstorm gegen den Sender, der ist auf jeden Fall gewaltig. Nicht nur rechte Trolle, auch der NRW-Ministerpräsident, viele Bundestagsabgeordnete und natürlich empörte WDR-2-Hörer haben sich gemeldet, weil sie sagen, Omas als so wörtlich Umweltsauen zu bezeichnen, das sei unmöglich. Gestern hat sich dann WDR-Intendant Tom Buro eingeschaltet, telefonisch, in einer WDR-Sondersendung.
Das Video mit dem verunglückten Oma-Lied war ein Fehler. Und ich entschuldige mich ohne Wenn und Aber jetzt dafür.
Ein Intendant entschuldigt sich. Viele sagen jetzt, das war unnötig und der WDR ist eingeknickt. Ich bespreche die ganze Geschichte gleich mit meinem Kollegen Stefan Koldorf. Außerdem, Annegret Kramp-Karrenbauer, die Verteidigungsministerin, lässt nicht locker bei ihrem Lieblingsthema. Neue Aufgaben für die Bundeswehr im Ausland. Sie hat wieder ein Interview gegeben, das für Zündstoff sorgt. Wir hören gleich, was das alles für die Zukunft der deutschen Soldaten bedeuten könnte. Alles an diesem Montag, den 30. Dezember 2019. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Eine abgewandelte Form des Kinderliedklassikers Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Gelaufen ist das vergangene Woche im WDR und weil es daraufhin einen bundesweiten Aufschrei gegeben hat, hat der WDR das Ganze erst aus seinem Online-Auftritt rausgenommen und dann hat sich auch noch der Intendant dafür entschuldigt. Da stellen sich sofort eine Menge Fragen. Wie Medien mit solchen Shitstorms umgehen sollten zum Beispiel, wie viel sie aushalten müssen. Ich habe darüber mit Stefan Koldorf gesprochen aus unserer Kulturredaktion. Er beobachtet solche Konflikte seit vielen Jahren. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wenn ein Kinderchor singt, meine Oma ist eine alte Umweltsau, ist das eigentlich in Ordnung?
Ja, das kann man schon singen. Die Frage ist, ob man damit tatsächlich alle Omas dieser Welt oder auch nur alle Omas in Deutschland meint. Ich finde, das meint man nicht. Ich habe das als ein satirisches Lied wahrgenommen. Und wenn wir da dem guten alten Kurt Tucholsky folgen, dann ist es nicht nur so, dass Satire alles darf, sondern dass Satire überspitzen muss und dass sie verallgemeinern muss und dass sie auch ein bisschen wehtun muss, damit Dinge bewusst werden. Das ist ja das Stilmittel der Satire. Und da, finde ich, darf man dann auch mal sagen, meine Oma ist eine alte Umweltsau.
Aber in vielen anderen Kontexten würden wir uns wahrscheinlich drüber aufregen, wenn Leute das Wort Sau im Zusammenhang mit einem Menschen benutzen.
Ja, es hat ja jetzt auch im Netz schon Vergleiche gegeben, das sei sehr nah an der Judensau und so weiter und so fort. Es tut mir leid, das kann ich nicht nachvollziehen. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich jemanden als Ungeziefer oder als Schädling oder als was bezeichne oder den nun wirklich für ein nicht sehr reinliches Tier, vielleicht tun wir den Säuen damit jetzt gerade Unrecht, das allgemein im Sprachgebrauch ist, anwendet. Also den Vergleich kann ich nicht nachvollziehen. Und ehrlich gesagt, ich habe 3 Kinder, habe ich auch denen, als sie klein waren, auch schon mal gesagt, da bist du aber ein ziemliches Ferkel oder auch schon mal, da bist du aber jetzt eine kleine Sau gewesen. Das ist nie irgendwie herabsetzend, bösartig gewesen. Ich glaube, da muss man nicht übertreiben. Ich frage mich übrigens auch, wenn wir den Punkt machen, was geht dann eigentlich sonst alles nicht mehr? Also dürfen wir dann überhaupt im Fernsehen noch Filme von Monty Python zeigen? Dürfen wir dann Satire, die in den 70ern, Ekel Alfred ist genannt worden, frauenfeindlich bis zum geht nicht mehr, rassistisch bis zum geht nicht mehr, dürfen wir das dann eigentlich alles noch zeigen oder müssen wir uns dafür auch entschuldigen?
Ja, aber kann es nicht sein, dass es da heute eine etwas andere Zeitrechnung gibt, dass wir eben in Zeiten von Populismus, von Hetzern einfach sehr viel vorsichtiger umgehen müssen mit bestimmten Begriffen?
Ja, das müssen wir bestimmt. Und es ist auch gut so, dass wir das müssen. Und es ist auch gut so, dass wir uns das Bewusstsein geschaffen haben, dass bestimmte Sprache nicht mehr geht, dass bestimmte Worte nicht mehr geht. Wir haben allerdings gerade von einem Gericht gehört, dass es dann in bestimmten Kontexten offenbar doch wieder möglich ist, beispielsweise ein Wort wie, jetzt wirklich in dicken Anführungsstrichen, Neger im öffentlichen Kontext zu verwenden. Also auch da sind sich offenbar die Menschen nicht einig. Ich bin da ganz klar in der Position, solche Worte gehen nicht und es ist gut so, dass sie nicht gehen. Aber kommen wir doch nochmal zum Eigentlichen zurück. Wir reden über ein Kinderlied. Ein Kinderlied, das an sich schon Satire ist. Ich meine, keiner glaubt ernsthaft, dass Oma im Hühnerstall mit dem Motorrad rumfährt oder wie geht's weiter, eine Glatze mit Geländer hat. Also das ist ja an sich schon eine Persiflage auf ein Oma-Bild. Und das ist jetzt weitergetrieben worden und es ist aktualisiert worden, auf eine aktuelle Diskussion bezogen worden, auf die Klimadebatte nämlich. Ich halte das für zulässig.
Und wenn ich dich richtig verstehe, du fandst dieses Lied auch witzig, lustig.
Ich fand einige Strophen witziger, einige weniger witzig. Also darauf zu verweisen, dass es eigentlich nicht mehr geht, Fleisch vom Discounter für 2 Euro pro Kilo oder 3 Euro pro Kilo zu kaufen. Ja, das finde ich schon witzig. Ich kann auch das Argument nicht nachvollziehen, zu sagen, das ist eine arrogante Position. Man muss es sich halt auch leisten können, teures Biofleisch zu kaufen. Ja, dann kauft man eben kein Fleisch. Kein Mensch ist gezwungen, Fleisch zu essen. Also ja, ich finde es an einigen Stellen schon witzig.
Jetzt kommt der WDR wegen dieses Liedes ziemlich unter Druck. Mhm. Die haben gestern sogar eine Sondersendung da gemacht. Da hat sich dann auch der WDR-Intendant Tom Buro geäußert. Tom Buro hat sich da für dieses Lied entschuldigt, hat eingestanden, dass es ein Fehler war. So hat er es gesagt. Wie fandest du diese Reaktion? War das hilfreich?
Nein, ich fand es völlig überzogen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Intendant der größten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, die wir in Deutschland haben, in 2 Tagen wird der ARD-Vorsitzender sein, dass er da ein stärkeres Rückgrat gehabt hätte, dass er sich vor und hinter seine Mitarbeiter gestellt, vielleicht noch gesagt hätte, man kann über Geschmack streiten. Man kann, wie wir es vorhin getan haben, drüber reden, ob es nun witzig ist oder nicht. Aber dass so etwas möglich sein muss im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dafür muss man sich, glaube ich, nicht entschuldigen. Wenn man sich die Folgen anguckt, die das hatte, gestern eine Demonstration von 200 plus x rechtsgesinnten Menschen vor dem WDR-Hochhaus in Köln hier, die dann gesungen haben zum Text der ehemaligen deutschen Nationalhymne Opa, Opa, über alles in der Welt. Die Gegendemonstranten wüst, auch rechtsextrem bepöbelt haben. Wenn man sich anguckt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WDR inzwischen Drohbriefe bekommen, deren private Telefonnummern, Privatadressen in entsprechenden Internetforen veröffentlicht werden, dann müssen die sich doch durch so eine Entschuldigung des Intendanten geradezu ermutigt fühlen und denken, wir sind da auf der richtigen Seite. Selbst der Intendant sagt ja, da ist ein Fehler gemacht worden. Dann ist unser Protest doch eigentlich an der richtigen Stelle. Und ich glaube, sowas kann nicht sein in Zeiten wie diesen.
Siehst du da eine generelle Schwäche von Medienchefs in Deutschland in diesen Tagen?
Also wir haben alle in den Staatsverträgen auch das Deutschlandradio stehen, dass eine unserer vornehmsten und wichtigsten Aufgaben ist, es unsere Hörerinnen und Hörer dazu zu befähigen, sich eine eigene politische Meinung zu bilden. Nicht sie vorzugeben, wir sind nicht der Staatsfunk. Die sollen in der Lage sein, sich selbst eine politische Meinung zu bilden. Welcher Mittel wir als Redakteurinnen und Redakteure, feste wie freie Mitarbeiter, uns da bedienen, das ist da Gott sei Dank nicht vorgeschrieben. Dafür sind wir ausgebildet, dafür sind wir angestellt in diesen Rundfunkanstalten. Ob wir das nun in Form von Sachberichten, Korrespondentenberichten, Gesprächen, wie wir jetzt eins führen, machen oder vielleicht auch in einer Glosse oder in einem Kommentar, der Meinung enthält oder auch in einer Satire. Ich glaube, so weit muss die Meinungs- und Pressefreiheit auch weiterhin gehen können.
Aber muss es nicht auch möglich sein, dass wenn ein Intendant eben sich denkt, das, was da gelaufen ist, war jetzt wirklich nicht gut für unser Haus, auch nicht gut für das Ansehen unseres Hauses, dann ziehe ich lieber einen Schlussstrich und sage, ja, das war ein Fehler und entschuldige mich.
Also ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass das zu schnell geschehen ist. Der Ministerpräsident Armin Laschet hatte sich zwischenzeitlich geäußert, hatte auch gesagt, das geht gar nicht, Kinder dürfen nicht instrumentalisiert werden. Ein Politiker, der auf vielen Fotos selbst mit Kindern für Wahlkampfzwecke posiert hat übrigens. Ich hätte mir gewünscht, dass da mal erst WDR-interne Diskussionen stattgefunden hätten. Darauf hätte man auch öffentlich verweisen können. Wir diskutieren das jetzt, wir sprechen da jetzt drüber und dann teilen wir ein abgestimmtes Ergebnis mit. Abgestimmt nicht im Sinne von irgendwelche Wortregelungen oder sowas, aber ich möchte mal erst alle Beteiligten hören. Ich möchte hören, ob die Kinder freiwillig gesungen haben, ob man vorher mit ihnen gesprochen hat.
Haben sie ja offenbar, ne? So nach dem, was ich gelesen habe. Ja.
Also das ging mir zu schnell.
Wir sind jetzt beide natürlich hier im Deutschlandfunk, wissen nicht, was da im WDR gerade passiert, aber mit deiner Erfahrung, auch mit Kontroversen, die du hier im Haus ja häufiger miterlebt hast, was kann man sagen? Was ist da gerade los beim WDR? Wie kannst du dir das vorstellen, was da in der Redaktion von WDR 2 gerade läuft.
Also ich glaube, dass nach dem eigentlichen Ereignis jetzt, und das weiß man auch oder das hört man auch, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen im gerade mal 4 Kilometer entfernten WDR-Funkhaus spricht, da wird jetzt auf einer Metaebene diskutiert, da wird jetzt diskutiert, lassen wir uns eigentlich von solchen organisierten Shitstorms, das Ganze hatte sich ja im Netz entwickelt, sozusagen vor anderen Leuten hertreiben. Oder sagen wir mal erst, gut, wir haben eine Entscheidung getroffen, diese Entscheidung wird kritisiert und jetzt müssen wir Wege finden, wie wir dann zu einem Ergebnis kommen, wie wir mit dieser Kritik umgehen. Es wird auch im Moment wohl darüber diskutiert, wie schnell man reagieren soll, wie öffentlich man reagieren soll. Und das ist was, was ich hier bei uns aus dem Haus, und ich kriege mein Gehalt nicht dafür, dass ich jetzt den Deutschlandfunk über den Klee lobe, sondern dass ich vernünftigen Journalismus mache. Das kenne ich hier nicht anders. Wenn begründete Kritik kommt, wenn Hörerzuschriften kommen, die sich mit guten Argumenten über was beschweren, dann setzen wir uns damit auch hier auseinander und dann antworten wir auch darauf. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass hier Sondersendungen stattgefunden hätten.
Was meinst du denn? Ist die ganze Geschichte jetzt irgendwie langsam vorbei oder sollte sie vorbei sein? Ist das alles schon wieder viel zu viel Diskussion?
Ich glaube, dass diese Geschichte jetzt vorbei ist, aber wir müssen, und darüber haben die Redakteurinnen und Redakteure auch des Deutschlandfunks heute Morgen in der Morgenschalte um 9.30 Uhr gesprochen, wir müssen uns natürlich schon die Frage stellen, wie gehen wir damit um, wenn uns massive Kritik zu bestimmten Themen trifft, auch politisch organisierte massive Kritik. Reagieren wir sofort? Gehen wir damit an die Öffentlichkeit? Setzen wir uns mit den Leuten an einen Tisch, die diese Kritik üben? Also die neuen Möglichkeiten, die Blogs und Twitter und Facebook und so weiter immer noch neuen Möglichkeiten mit sich gebracht haben, die erfordern von uns, glaube ich, auch ein Nachdenken über neue Formen der Reaktion. Und das wird auch hier im Haus jetzt stattfinden.
Kannst du dir vorstellen, was es für neue Formen der Reaktion geben könnte?
Naja, jedenfalls die Frage, worauf müssen wir erschrocken reagieren und worauf können wir weiterhin sachlich reagieren? Also müssen wir uns in jedem Thema emotionalisieren lassen? Das ist das, was ich meinte mit vor anderen hertreiben lassen. Oder können wir weiterhin bei unseren sachlichen, kritischen, journalistischen Kriterien bleiben? Da hat sich, glaube ich, was verändert.
Stefan Kolderhoff, vielen Dank für diese Einschätzung.
Gerne.
Danke dir.
Annegret Kramp-Karrenbauer hat es wieder mal gemacht. Sie hat sich wieder Gedanken gemacht über die Rolle der Bundeswehr im Ausland, über Aufgaben, die auf deutsche Soldaten zukommen sollten. Alles in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Da ging es vor allem um den deutschen Auslandseinsatz in Mali. Und AKK sagt in dem Interview sinngemäß, die französischen Soldaten in Mali, die sind zuständig für die schweren Kämpfe. Bei den Bundeswehrsoldaten, da hätten viele den Eindruck, die ducken sich einfach weg. Und das dürfe so nicht bleiben. Schon wieder also ein Interview der CDU-Vorsitzenden und Bundesverteidigungsministerin, das so einigen politischen Sprengstoff in sich trägt. Mein Kollege Klaus Remme in Berlin schaut sich das immer für uns genauer an. Hallo Klaus.
Grüß dich, Tobias.
Klaus, mehr Aufgaben für die Bundeswehr. Warum lässt AKK bei diesem Thema nicht locker?
Ich glaube, weil auch diese Verteidigungsministerin in der Tradition derer steht, die spätestens seit 2014 für mehr internationale Verantwortung Deutschlands stehen. Sie ist der Auffassung, dass das im Zweifel und letztendlich auch militärisches Engagement bedeuten muss. Arbeitsteilung hat sie das genannt, was du gerade eben gesagt hast, dass die Franzosen mit dem Vierfachen dessen, was die Bundeswehr in Mali aufbietet, in der Sahelzone, also in diesem Gürtel südlich der Sahara, Senegal, Mauretanien, Burkina Faso, Mali aktiv ist, einen blutigen Antiterrorkampf führt und die Bundeswehr das Schwergewicht auf Ausbildung und darüber hinaus ziviles Engagement legt. Das könne so vermutlich nicht weitergehen, ist ihr Argument. Es kommt ein zweiter Aspekt hinzu. Und das ist möglicherweise die Profilierung in der Koalition. AKK ist nun einmal nicht nur Ministerin, sie ist Parteichefin. Und Differenzen mit der SPD in diesem Themenfeld, die sind beträchtlich. Das hat ja schon ihre Initiative in Sachen internationale Schutzzone Nordsyrien gezeigt.
Wenn wir uns jetzt mal Ihre Kritik, was die Sahelzone angeht, diese Aufgabenverteilung da, wenn wir uns das mal angucken, stimmt das denn eigentlich? Ist die Bundeswehr da eher in der Position, wir drücken uns mal weg und machen lieber die Ausbildungsaufgaben?
Na, ich will das als Interpretation mit dem Wegducken jetzt mal wegstreichen. Es ist de facto so, dass man angefangen hat, wenn ich das einmal erinnere, die Wurzeln des Engagements in Mali, die lagen in Solidarität mit Frankreich, nachdem die Terroranschläge dort in Paris vor allen Dingen Schlagzeilen gemacht hatten, war klar, dass man Frankreich hier beistehen muss. Das Engagement in Mali war eine mögliche Unterstützung. Und so hat man dann eben nicht nur im Süden des Landes, wo man schon aktiv war in der Ausbildung der Armee, etwas geleistet, sondern eben auch im Norden, in Gao, wo die Franzosen aktiv sind. Und ja, der Einsatz ist von der Natur her extrem unterschiedlich. Da ist der Kampfeinsatz der Franzosen mit Verlusten auf der eigenen Seite. Und da ist das, was ich beschrieben habe, für die Bundeswehr in der gleichen Gegend.
Und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass AKK mit so einem Vorschlag weiterkommt, dass sie so etwas tatsächlich verändern kann? So ein Mandat der Bundeswehr?
Das wird interessant sein zu beobachten in den nächsten Monaten. Meiner Ansicht nach kündigt sich hier ein ganz grundsätzlicher Konflikt innerhalb dieser Bundesregierung an. Denn Saskia Esken hat sich ja unmissverständlich geäußert, ebenfalls in der FAZ heute. Wir akzeptieren keine undurchdachten Militäroffensiven und keine Redefinition der deutschen Außenpolitik aus dem Verteidigungsministerium. Das klingt doch nun wirklich deutlich. Frau Kamp-Karrenbauer habe nicht ausreichend geschildert, wie gefährlich ein solcher Einsatz wäre. Wieder einmal habe man sich mit dem Außenministerium nicht abgesprochen. Diese Tonlage, die kennen wir ja schon. Und Norbert Walter Borjans, daran musste ich sofort denken, hat in seiner Bewerbungsrede, glaube ich, die war es, bevor abgestimmt wurde, eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik als Gefahr beklagt und deutlichen Protest gegen diese Tendenz angekündigt.
Klaus, jetzt sehen wir, dass solche Interviews, solche Vorstöße der Bundesverteidigungsministerin in immer kürzeren Abständen kommen. Sie hat diesen Gedanken ja schon häufiger auch in anderem Zusammenhang geäußert. Kann man da erkennen, dass so langsam der Druck aus dem Ausland wirkt? Da wird ja häufig kritisiert, dass Deutschland, dass vor allen Dingen die Bundeswehr viel aktiver werden müsste, viel größer auch ausgebaut werden müsste und insgesamt eine viel wichtigere Rolle spielen sollte. Wir hören das immer wieder, natürlich vor allem von Donald Trump aus den USA.
Das stimmt, wir haben es aber auch von seinem Amtsvorgänger gehört, von Barack Obama. Ich hatte diesen Neustart, wenn ich das mal so sagen darf, der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik 2014 erwähnt. Da war schon die Erkenntnis gereift, dass das nicht nur irgendeinem Druck geschuldet ist, sondern der Erkenntnis, dass das im eigenen Interesse ist. Und wenn ich mir das Interview von Annegret Kramp-Karrenbauer in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung durchlese, dann begründet sie es ja auch mit dem eigenen Interesse, mit den Folgen, die abzusehen sind, wenn hier der Antiterrorkampf in der Sahelzone misslingt und eine Migrationswelle auf den Norden zurollt. Was sagt sie? Dann müssten wir Europa mit Stacheldraht abgrenzen. Das möge sie sich gar nicht ausdenken. Also insofern ist es nicht nur Druck, aber du hast völlig recht, nicht nur Trump drückt, nicht nur das Weiße Haus, auch der Kongress, auch die europäischen Verbündeten. Und deswegen ist es ja gerade so interessant, dass die Franzosen, die vor kurzem noch gefragt haben, die Bundesregierung in dieser Gemengelage, ob sie denn unterstützen würden beim Aufbau einer Spezialkräfteeinheit, Combined Joint Special Operation Task Force heißt das hier. Da wurde Deutschland gefragt und Deutschland hat Nein gesagt. Das scheint auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenzupassen. Das Verteidigungsministerium, ich habe die heute gefragt, was sagt ihr, wie ist das zu erklären? Ist das nicht zickzack, mal mehr, mal weniger? Und die sagen, nein, das sei alles ganz folgerichtig. Das sei ja eine Art Detailanfrage gewesen. Und da könne man nicht einfach so mitmachen ohne den richtigen Rahmen.
Könnte die Bundeswehr das denn überhaupt? Könnte die eine solche Rolle spielen in dieser Region, in Afrika, eine ähnliche Rolle, sagen wir, wie die Franzosen?
Nein, ich glaube das nicht. Auch die Opposition beklagt das. Ich habe heute Morgen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesprochen, der verteidigungspolitischen Sprecherin der FDP, die gesagt hat, ich kann eigentlich in diesem Grundsatzstreit zwischen den beiden Regierungspartnern gar nicht so richtig eine Position einnehmen. Die der SPD gefällt mir nicht, denn die lehnen alles ab und werden ihrer Verantwortung dadurch nicht gerecht. Aber die der CDU, die von Kramp-Karrenbauer, das ist eigentlich müßig, sagt sie, weil was sollen wir hier für eine Diskussion führen, wenn wir über Streitkräfte verfügen, die diesem Anspruch, einem robusten, so heißt das ja immer, einem robusten Mandat in der Sahelzone in Mali qua Ausrüstung gar nicht genügen könnten, so sieht es die FDP.
Mhm. Klaus, wir haben jetzt schon über USA, auch über den Druck von außen gesprochen, der immer wieder auf die Bundeswehr, auf die Bundesregierung zukommt. Da kommt natürlich auch immer wieder in den Blick die Rolle der Bundeswehr in der NATO und das berühmte 2%-Ziel bei den Verteidigungsausgaben. Das wird immer wieder angemahnt, dass Deutschland einfach zu wenig ausgibt und dass diese 2% des Bruttoinlandsprodukts endlich erreicht werden sollen. Jetzt an diesem letzten, in diesem letzten Podcast, in diesem Jahr, können wir vielleicht mal einen kleinen Ausblick wagen auf die, auf das, was da im nächsten Jahr und möglicherweise in der kommenden Dekade kommt. Wird die Bundeswehr dieses Ziel erreichen?
Also ich würde auf keinen Fall sagen, das ist ausgeschlossen. Denn wir haben in diesem zurückliegenden Jahr mehrfach, du hast völlig recht, über das 2%-Ziel und die politischen Auseinandersetzungen darüber gesprochen. Und ich habe immer gesagt, wie soll das werden? Angesichts der Tatsache, dass ja der Verteidigungshaushalt und das 2%-Ziel mit dem Bruttoinlandsprodukt verknüpft sind, hängt es ganz stark von der wirtschaftlichen Gesamtlage ab, ob dieses Ziel erreicht werden kann oder nicht. Und solange die deutsche Wirtschaft stark steigt, müsste der Verteidigungshaushalt in Eurosummen derart stark ansteigen, dass das ein politisches Problem wird. Wir haben es in diesem Jahr gesehen. Die Wirtschaft ist nicht mehr so stark gestiegen wie in den Vorjahren. Und siehe da, der Anteil des Verteidigungshaushalts am Bruttoinlandsprodukt gemessen ist plötzlich gar nicht mehr so schlecht, wenn wir es aus der Warte des 2%-Ziels sehen. Wir sind über 1,4 gekommen. Ja, der Verteidigungshaushalt ist in absoluten Zahlen auch gestiegen. Aber was das 1,5%-Ziel, das man bis 2024 erreichen will. Da ist man ja jetzt schon nah dran. Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, 2%, das schaffen wir bis zum Jahr 2031. Prognosen darüber sind wirklich schwierig, weil sie ins Auge fassen müsste, wie die wirtschaftliche Entwicklung bis dahin läuft.
Klaus, und wenn wir dann schon mal jetzt in die Zukunft blicken über diesen Jahreswechsel hinaus und wir über dieses Thema sprechen mit den anderen europäischen Armeen und wie die sich aufstellen. Wird Deutschland jemals so eine Armee haben wie Briten, Franzosen oder Amerikaner? So eine Armee, die ihre Soldaten einfach in ein Krisengebiet schicken kann und mit den anderen kämpfen lassen kann?
Also Tobias, einfach so, das wird es vermutlich oder hoffentlich nie werden. Ist es übrigens bei den anderen, die du genannt hast, auch nicht immer. Wir wissen um die Kriegsmüdigkeit der Amerikaner. Ich erinnere, als ich Korrespondent in Washington war, die politischen Kämpfe, als es darum ging, die US-Truppen im Irak oder in Afghanistan zu verstärken. Das war politisch höchst umstritten. Obama und Trump haben mit einem Rückzug von Truppen im Wahlkampf für sich geworben. Das waren starke Punkte. Und es gibt natürlich, auf Deutschland geschaut, gewichtige historische Gründe, die bleiben, die uns und unser Verhältnis zum Militär von dem der Franzosen oder der Briten zu ihren Streitkräften unterscheiden. Die Skepsis gegenüber Kampfeinsätzen, die ist hierzulande immer noch ganz stark ausgeprägt. Dazu kommt das formale Element der parlamentarischen Entscheidung über den Einsatz von Bundeswehrsoldaten im Ausland. Also ich glaube, auf absehbarer Zeit wird sich an der anstrengenden Diskussion um deutsches militärisches Engagement nichts ändern. Und die allermeisten in diesem Land sagen, glaube ich, immer noch Gott sei Dank.
Klaus Remmel, vielen Dank. Das war es für heute hier bei Der Tag, dem täglichen Podcast des Deutschlandfunks. Wir hören uns wieder im kommenden Jahrzehnt, am 2. Januar. Ich habe mich gefragt, ob wir heute eigentlich auch übers Böllern hätten sprechen müssen. Aber ich glaube, dazu ist alles gesagt. Lob, Kritik, Anmerkungen, wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.